der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 183. Heute geht es nach Hollywood. Wir sprechen über Wrestler in Filmen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da sind natürlich zwei echte Cineasten und Filmexperten, Serienexperten. Auf der einen Seite Christian Dürre von Computech. Schönen guten Tag.
Hallo, aber wieso denn zwei? Siehst du mich doppelt mittlerweile? In der anderen Leitung ist doch der David.
Wir gehen nach Körpergewicht.
Der wäre ich als erstes dran.
Ich weiß nicht, nehmt euch da nicht viel. In der anderen Leitung ist auf jeden Fall der David Kloß von MannTV. Schönen guten Tag.
Hallo.
So, ja, heute geht's um Wrestler in Filmen. Ich sag's jetzt schon mal vorweg, wir werden nicht alle Filme abdecken können, weil dafür gibt's einfach viel zu viele. Wir suchen uns da ein paar raus und quatschen darüber. Ansonsten, wir haben auch dazu schon relativ viel Feedback bekommen, weil anscheinend interessiert euch das. Bin gespannt, ob euch das gefällt. Gebt uns gerne auch da Rückmeldung, ob wir eure Filme getroffen haben und vor allem auch, wie gefallen euch die Filme selbst und was sind eure Lieblingsfilme mit Wrestlern? Ansonsten, wie ihr uns erreichen könnt, wir haben natürlich unsere Fragen-E-Mail-Adresse, das ist fragen@headlock.de. Es gibt Facebook, Twitter, Instagram und natürlich YouTube, weil YouTube will immer einfach Kommentare hier drunter ballern. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns hören wollt, gibt's uns natürlich bei Patreon und bei Steady. Da ist jetzt gerade ganz, ganz kürzlich am Freitag ist die Special Review vom Chris und von mir online gegangen über das WWE UK Championship Tournament. Haben wir doch mal besprochen, sind noch mal so ein bisschen durch die Cards gegangen und haben darüber geredet. Ansonsten das Interview mit Julian Nero von Monster Consulting ist auch online. Also wir sind inzwischen bei über 60 Inhalten auf beiden Plattformen. Das ist echt Wahnsinn. Und schaut da am besten mal rein. Da gibt's genug für kleines Geld. Und wir sagen auch schon mal an der Stelle danke an alle, die uns unterstützen. Und jetzt auch genug der Rumlaberei, weil ich finde, wir haben ja ein sehr allumfassendes Thema, nämlich Wrestler in Filmen. Und es ist ja bekannt, dass Wrestler sich gerne mal nach Hollywood begeben, um sich da ein bisschen auszutoben. Deswegen wie immer erstmal so eine etwas allgemeinere Frage. Was war denn so der allererste Film, mit dem ihr ja einen Wrestler in Verbindung bringt, Chris?
Ich muss da sagen, Der Ritter aus dem All mit Hulk Hogan.
Okay.
eine furchtbare, trashige Komödie. Von wann ist die? Ende 80er, Anfang 90er? Ich weiß es nicht.
Ja, irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall.
Irgendwie so.
Ja.
Hulk Hogan ist der Ritter aus dem All. Und er wird von bösen Kopfgeldjägern gejagt. Einer davon ist der Undertaker.
Und, ja, auch ein sehr junger Undertaker. Ja, das müsste Anfang der 90er gewesen sein, tatsächlich.
1991.
Und eine Szene hat sich mir ins Hirn gebrannt, da muss ich jedes Mal wieder drüber lachen, ob ich sie nun sehe, wenn der Film nochmal im Fernsehen läuft, oder ob ich einfach nur dran denke, wo ein kleines Mädchen vor einem Baum steht und weint und Hulk Hogan fragt, was denn los ist. Und die sagt dann ja, meine Katze ist weggelaufen und guckt so zu dem Baum und Hulk Hogan guckt, zieht so einen riesigen Ast runter, wo eine Katze drauf sitzt. Das Mädchen sagt, das ist gar nicht meine Katze. Und Hogan lässt dann diesen Ast los und du siehst, wie die Katze im hohen Bogen wegfliegt. Das ist das Lustigste überhaupt. Das ist vielleicht jetzt nicht so lustig, wenn man es nur hört, aber wenn man es sieht, glaubt es mir. Das ist sehr, sehr lustig, wie die Katze wegfliegt.
Und dann kann vermutlich mich an die Szene auch noch erinnern. David, wie war es bei dir?
Genau das Gleiche. Also es war Der Ritter aus dem All. Aus heutiger Sicht mega Trash, aber ich muss zugeben, als Kind fanden wir den alle super. Also wir haben diesen Film geliebt, hatten wir auf VHS und mit Freunden immer wieder angeschaut und ja, es hat halt funktioniert. Für die Zielgruppe war es halt ideal, wobei meine Lieblingsszene da früher eigentlich war mit dem Skateboard.
Oh,
oder versucht das Skateboard zu fahren und es nicht klappte und das Kind lachte und dann irgendwann der Spieß umgedreht wurde richtig und der so böse wurde.
Sehr, sehr schön, ja. Der Film hat halt auch so die richtigen Beats gehabt, eben um Kinder abzuholen, fand ich. Das hat schon Spaß gemacht mit dieser ein bisschen bescheuerten Familie und so. Und war da nicht auch noch der kleine Sohn, der sich mit ihm angefreundet hat und sowas? Wenn ich mich recht erinnere.
Genau, ja, genau.
Das hat alles so schön gepasst. Das war, der Film ist schlecht, aber das war ein schöner, lustiger Kinderfilm. Vor allem wegen der Szene mit der Katze.
Ja, ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass ja dann irgendwann der Undertaker, also der Kopfgeldjäger Undertaker, irgendwie einen Schlag in die Eier bekommen hat und dann mit einer ganz hohen Stimme gesprochen hat danach. Das war so mein Bruder in dem Film.
Ja, schon, aber ich habe gar nicht gewusst erst, dass es der Undertaker ist. Selbst Jahre später habe ich es dann erst gescheckt, weil ich nicht wusste, dass der Undertaker eigentlich rote Haare hatte.
Ja, so ging es mir auch.
Bei mir war das ein bisschen anders. Also, ich habe halt damals ja einfach nur Wrestling geschaut und da wurde immer bei Roddy Piper gesagt, dass er bei Sie leben mitgespielt habe, ne, John Carpenter-Film. Ich muss aber sagen, dass ich den Film selber erst sehr, sehr viel später gesehen habe, sondern das war einfach nur so für mich so dieser Moment, dass ja quasi Wrestler auch irgendwie in Filmen mitspielen können. Das war so die Erleuchtung bei mir. Tatsächlich. Ich habe auch eine Hulk Hogan-Szene im Kopf, wenn ich da an die ganz frühen Filmerinnerungen so zurückdenke. Und das ist aber, glaube ich, aus Gremlins 2, wo der in der da gab es in der Kinoversion, gab es halt quasi so einen Zwischenmoment, wo irgendwie das Bild quasi so schmilzt und auf einmal ins Publikum gezoomt wird. Und dann siehst du halt, dass die Gremlins eben im Kino Terror betreiben und auf einmal steht eben Hogan aus den Sitzen quasi auf und sagt, ey, ihr, jetzt seid mal ruhig, ich will den Film gucken und jetzt macht mal weiter hier, ne? Und dann sagen die Gremlins, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Und dann geht halt der Film weiter.
War das in der deutschen Kinoversion so?
Ich habe den damals mit meinen Eltern im Urlaub irgendwann gesehen. Also ja, es muss in der deutschen Version gewesen sein.
Denn normalerweise in der Fernsehfassung in Deutschland haben die immer diesen Zwischenschnitt gezeigt mit dieser Western-Parodie, die bei Gremlins 2 dann.
Die haben aber bei der Fernsehfassung aber generell auch mehrere Sachen rausgeschnitten.
Aber auf der Blu-ray-Version, die ich daheim habe, da ist nämlich die Hogan-Szene drauf. Da habe ich die dann nämlich Jahre später erst gesehen. Ich wusste, dass es sie gibt, aber ich hatte sie nie gesehen.
Ja, also bei mir war das halt so, ich weiß noch, ich war mit meinen Eltern da im Urlaub und ich kann mich halt auch an deutsche Stimme und so erinnern. Also von daher, es muss eine deutsche Version gewesen sein, aber ich vermute mal, dass die vielleicht nur, weiß ich nicht, vielleicht nur begrenzt lief oder keine Ahnung, wie dem auch sei. Auf jeden Fall war das so die erste Szene, wo ich da mit Wrestlern in Filmen in Kontakt gekommen bin. Habt ihr euch schon mal Filme gekauft oder angeschaut, nur weil da ein Wrestler mitgespielt hat, David?
Ganz ehrlich, ja. Habe ich, und das war The Condemned mit Stone Cold Steve Austin. Also in Deutsch war das die Todeskandidaten. Und der Trailer hat mich halt nicht weggerissen oder so, aber es war halt einfach Stone Cold. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt gucken wir uns den mal einmal an. Das ist dann auch einer der Filme, die mich halt mega positiv überrascht haben. Wobei da halt, also erstmal, ich fand den halt, es ist ein Actionfilm, 0815 im Prinzip, wie halt in den 90ern und so, aber ich mochte halt sowas. Und tolle Action, Gags funktionieren, sehr spannend, top. Also hat mir echt mega gefallen, nur halt, was da wirklich anfangs so die ersten 10 Minuten für mich ein Problem waren, und da, ich bin ja anders als ihr, ich kann ja nicht so perfekt Englisch, ich schaue mir die Filme immer auf Deutsch an. Und es gibt immer schön deutsche Synchro, aber es ist halt für dich mega ungewohnt, wenn du diese Person jahrelang immer kennst von Promos und so und plötzlich eine andere Stimme hörst. Das ist wirklich, auch bei John Cena-Filmen und Co., das ist ganz, ganz komisch, gerade halt als Wrestling-Fan, weil du halt eigentlich in der Regel Wrestling auf Englisch halt guckst.
Das geht mir bis heute bei The Rock so. Ich finde, dass The Rock eine ganz beschissene deutsche Stimme hat.
Was?
Und ja, die ist, ne, also ich finde die halt nicht passend, gerade wenn du ihn so als normalen Mensch quasi da aus dem, egal ob es aus Interviews ist oder halt eben dann als Wrestler mit seinen Promos kennst. Ich finde, dass das irgendwie nicht zu ihm passt. Also ich finde, dass der hat für mich eine andere Stimme in meinem Kopf. Und deswegen kollidiert das immer, wenn The Rock mitspielt, kollidiert immer mit der deutschen Version. Ich schaue mir das dann auch tatsächlich lieber auf Englisch an.
Weil du es kannst. Naja, also bei mir ist wirklich, ganz heftig war es bei mir bei 12 Rounds mit John Cena.
Ja.
Weil die Stimme hat halt gar nichts mit John Cena zu tun. Und das war halt erstmal wie ein Fremdkörper. Ich musste mich auch richtig überwinden, den überhaupt erstmal richtig zu gucken. Also die ersten paar Minuten, oder ersten 20 Minuten vielleicht sogar, war echt so, oh nee, das passt nicht, das stört mich mega. Und ist vielleicht dann nochmal ganz anders, ob du ein Ami-Fan bist oder ob du ein deutscher Wrestling-Fan bist.
Ja, ich finde, für mich ist, ich hab's ja auch schon mal so gesagt, für mich ist halt eben Wrestling eine extrem mit der englischen Sprache verbundene Entertainment-Form. Und dadurch habe ich einfach die ganzen englischen Stimmen im Kopf, die Originalstimmen, und ich habe da irgendwie massive Probleme mit diesem Transfer zu schaffen. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ich finde die bei allen merkwürdig, auch bei Steve Austin fand ich das auch merkwürdig auf eine gewisse Art und Weise. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Chris, schaust du dir auch Filme an oder kaufst dir Filme, weil da bestimmte Wrestler mitspielen? Ist das Neugierde bei dir?
Nee. Also Neugier schon, aber nicht so, dass es ins Geld geht. Also Condemned damals, weiß ich, Den habe ich dann auch mit einem Kumpel, ich glaube auf Premiere oder war es da schon Sky, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben wir den geschaut und ich fand den nicht so geil wie David. Ich fand den, ja, war halt relativ unspektakulär, billiger Battle Royale-Klon, so. Also mich hat er gar nicht so angemacht, aber Stone Cold hat es irgendwie so ein bisschen rausgerissen für mich. Ich nutze das dann sehr oft aus, wenn ich einen längeren Flug vor mir habe. Da sind dann meistens die neuen Filme mit The Rock dabei. Und dann gucke ich die halt, weil ich Rocky mag, aber kein Geld für seine Filme ausgeben will, weil die jetzt meistens nicht gerade so geil sind. Also ich habe mir jetzt, wann war das? Als ich zu WrestleMania geflogen bin, habe ich mir Jumanji angeguckt. Und ich fand den sehr lustig.
Und der ist gut. Der war mega.
Geil, wir haben jetzt hier drei verschiedene Abstufungen. Chris sagt, der war okay, ich sag, der ist gut und also, David war am Moment.
Ich finde Jumanji super unterhaltsam, aber und kann man sich auch gucken und der hat mir Spaß gemacht, aber ich fand den jetzt nicht gerade geil oder so.
Ja, aber bei mir ging es, ich sag mal so, er ist mega dafür, das, was er sein will. Das ist halt einfach eine Unterhaltung, schon. Den schaust du einmal an. Spaß, Lachen, mit Fiebern eh nicht, weil du kennst eh das Ergebnis. Ja. Aber es war halt wirklich unterhaltsam. Also ich habe da viel Schlimmeres erwartet, muss ich sagen.
Ja, es war unterhaltsam, dummes Popcorn-Kino, aber nicht die Art von dumm, die einen beleidigt, sondern die einen eben unterhält. Und also so für einen Flieger war der super. Dahingegen habe ich letztens auf Prime Central Intelligence mit ihm und Kevin Hart geguckt und ich fand den so unfassbar schlimm, diesen Film.
Den habe ich irgendwann auch auf dem Flug gesehen und bin, ich glaube, zweimal dabei eingeschlafen sogar. Also ich habe nicht zu Ende gekriegt.
Ja, der Film war, aber das ist auch, glaube ich, nicht einfach unsere Art von Humor. Weil ich finde halt Kevin Hart eh nicht so mega und diese Kombi, das waren halt, waren viele Gags bei, wo du einfach eher Fremdschämen hast.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Ja. Aber der ganze Film, der hat irgendwie, also wer das Drehbuch verbrochen hat, Den möchte ich auch mal ins Gesicht schlagen.
Er hat aber auch schon, wenn wir eh schon bei The Rock sind, er hat aber auch verdammt viele gute gemacht. Ich finde zum Beispiel Snitch ist ein Hammerfilm. Total unterschätzt.
Welcher war das nochmal? War das der, wo er rumfährt, um irgendjemanden umzubringen?
Das war Faster, ne?
Ja.
Genau, dieser Drogenfilm, wo er halt quasi einen Deal eingehen muss und dann halt doppeltes Spiel und all so ein Zeugs. Und der war echt spannend.
Snitch war gut, ja. Aber wo ich den gerade mit Faster verwechselt habe, Faster war richtig scheiße. Boah, war der langweilig.
Weißt du, was einer der Lieblingsfilme meiner Frau ist? Daddy ohne Plan. Die liebt diesen Film. beim ersten Mal, als wir den zusammen geguckt haben, muss ich zugeben, habe ich auch viel gelacht. Die findet den Film so toll, ist halt ein typischer Disney-Film. Aber ganz ehrlich, The Rock hat halt, auch wenn das schwankend war, die Filme waren halt auch erfolgreich wie Sau.
Ja, ja.
Der hat immer wieder welche Lowlights gehabt, aber immer wieder auch genau den richtigen Riecher. Und bei ihm kann man das schon mal vorwegnehmen, wenn man jetzt schon mal so auf Wester eingeht und Filme, wie Wester da drin ticken.
Ja, mach.
Ich finde halt bei The Rock sehr klug, wenn du halt die Filmografie anschaust, wie er die Filme ausgesucht hat. Die Anfangsfilme waren wirklich ganz klar einfach nur Action, Muskelberg, na. Dann anschließend versucht, ja, okay, Comedy, komplett andere Schiene und er halt richtig so seinen Weg finden musste, wie er sich positioniert, aber auch wusste, wo seine Stärken und Schwächen liegen und die eigentlich sehr gut immer kaschiert hat.
Ja, also auch hier Daddy ohne Plan, das ist ja auch ein netter Film. Es ist halt ein Familienfilm. Und das passt, was er da macht und wie der Film läuft. Das ist jetzt kein geiler Film, aber der ist schon unterhaltsam, klar.
Ja, ich schließe mich da vollkommen an. Also ich finde, The Rock-Filme haben auf jeden Fall immer eins, und das ist einen gewissen Unterhaltungswert. Die sind nicht
außer Faster. Außer
Faster, ja. Klar, du hast auch deine Ausnahmen. Ich meine, der hat natürlich auch inzwischen irgendwie grob geschätzt knapp an die 30 Filme gemacht. Dass du da mal Ausbrecher nach oben und nach unten hast, ist klar. Aber so insgesamt, wenn ich jetzt auch mal selbst die Anfangsfilme so mir anschaue, weißt du, da ist dann auch so ein Be Cool, da fand ich ihn extrem lustig einfach. Da war für mich der Höhepunkt des Films. Na gut, Doom, naja, sprechen wir mal besser nicht drüber. Den habe ich auch gesehen, der war aber ziemlich grauenhaft. Aber ansonsten, auch wenn du sowas siehst wie Walking Tall damals,
war gut. Den fand ich der echt gut, ja.
Ja, den fand ich auch richtig gut. Okay, ihr werdet jetzt lachen, ich fand halt auch seinen ersten Film als Hauptdarsteller gut, Scorpion King. Moment, ich erkläre auch warum. Nee, der Film war jetzt, gewinnt keinen Oscar oder sonst was und der ist auch nicht, den ich mir jetzt down schaue, aber ich war halt nicht gelangweilt und Dwayne hatte da einfach sein Charisma ausgespielt. Und das hat einfach mega gezündet.
Boah, er hat aber auch noch gespielt, das war furchtbar.
Natürlich, aber trotzdem hast du halt gleich gemerkt, wegen so, okay, entweder das war der einzige Versuch, wenn der richtig hinhaut, ist gut, und wenn der komplett floppt, dann wär's das gewesen.
Ja.
Aber er hat's halt hinbekommen, dass halt eben es halt nicht total in die Grütze ging.
Also ich sag mal so, damals fand ich ihn grauenhaft, weil der Film sieht halt auch einfach aus, als wäre es eine längere Version von Xena. So vom ganzen Look her, von dem Ding.
Das stimmt.
Und dann hat er auch so furchtbar gespielt und ich fand den ganz schlimm. Aber heutzutage, als jemand, der gerne schlechte Filme guckt und dabei lacht, ist Scorpion King ein Meisterwerk. Der ist so herrlich inkompetent in vielerlei Hinsicht, dass ich unfassbaren Spaß mit dem Film haben kann.
Ich glaube aber auch nicht, dass der Film sich selber ernst nimmt. Das ist ja eigentlich eine fast schon Parodie irgendwo. Ob gewollt oder nicht gewollt, weiß ich nicht, aber es kommt halt so rüber. Deswegen fand ich es dann halt unterhaltsam.
Na, ich glaube nicht, dass es gewollt war mit der Parodie.
Das glaube ich auch nicht. Nein, aber
hier, warte mal, Olaf, was ist denn bei der Frage eigentlich bei dir? Hast du das schon mal gemacht? Dass du einen
Film
hast oder geguckt hast wegen Wrestler?
Ja, klar. Also auf jeden Fall auch ganz im Ernst, das würde ich mir auch nicht sowas wie See No Evil anschauen, weil ich einfach nur mal sehen will, wie sich Kane als wahnsinniger Massenmörder schlägt. Oder Condemned habe ich mir damals auch angeschaut, weil ich irgendwie Steve Austin sehen wollte und sowas. Klar, also da bin ich halt absolut genauso anfällig. Und ich hätte auch wahrscheinlich Doom nicht gesehen, wenn ich da The Rock mitgespielt hätte. Na, wahrscheinlich doch. So, aber nein, es ist ja jetzt auch gar kein Wunder, dass wir eigentlich so viel über The Rock sprechen gerade, weil er wahrscheinlich auch jetzt, ich meine, der hat seinen ersten Film, ja, 2000 irgendwie so gedreht, 2001 war dann Die Mumie kehrt zurück. Der ist jetzt schon einer, der aktuell der größte Actionheld in Hollywood, ist einer der bestverdienenden Schauspieler in Hollywood überhaupt. Der hat sich da schon ja den Weg an die Spitze erarbeitet. Und wie gesagt, da waren auch gute Filme mit dabei. Ich will auch hier noch mal eine Lanze für Pain and Gain brechen übrigens. Oh. Ich fand den super. Ich weiß, den finden viele Leute scheiße. Ich fand den
Pain
super.
Pain and Gain, warte mal, war das dieser Football-Film?
Nein, Pain and Gain ist der mit Mark Wahlberg, wo die beiden da als Pumper irgendwelche krummen Dinger drehen, um reich zu werden.
Also den fand ich gut, aber diesen Football-Film, den fand ich gut.
Den Football.
Ist das der, wo er Trainer ist?
Spiel auf Bewährung.
Wo er Trainer ist.
Ja, der ist okay.
Ja,
aber ich mag den Football-Film, muss ich zugeben.
Ja, schon. Ja. Also es ist ein okayes aber Drama.
Generell muss man ja sagen, wenn man halt so überlegt, er hat sehr viele Filme, die halt so typisch Ami sind, so das, was Amis halt einfach mögen. So Lifestyle und Co., das ist halt immer
auch. Ach so, ich dachte jetzt dumm.
Das sowieso auch einfach gestrickt. Das gibt böse Post. Nein, aber es ist halt einfach so, er hat, was man bei The Rock einfach merkt, er hat auch ein Gespür dafür, was das Publikum will. Und ich glaube sogar, er ist nicht nur einer der bestbezahltesten oder erfolgreichsten, sondern ich glaube sogar, der ist aktuell auf Platz 1. Und das hat, glaube ich, keiner von uns damals gedacht, als der anfingen, nach Hollywood zu gehen.
Obwohl, da muss man jetzt auch mal relativieren, das hat nicht immer unbedingt was mit dem Typen oder der Schauspielerin zu tun, denn wir erinnern uns jetzt nur mal so ein paar Jahre zurück, da war Adam Sandler auf Platz 1. Ich sag's nur.
Ja, Moment, es heißt ja nicht, dass es der beste Schauspieler ist, sondern halt der erfolgreichste. Und das
aber,
spricht einfach für sich.
Ja, Adam Sandler war aber auch damals nicht der erfolgreichste. Nur mal so zum Vergleich. Das hat immer mehrere Faktoren, auch
ja, wie jetzt
vermarktet werden und so.
Wenn du halt zusammenbrichst, jetzt die letzten Filme jetzt einfach so siehst, Jumanji bricht Rekord wie sonst was.
Ja, super.
Baywatch, super erfolgreich. Fast and Furious, wie aber, Sau.
War Baywatch also, der hat wirklich schon richtig erfolgreich?
Nee, Baywatch ist ziemlich gefloppt, meine ich sogar.
Nein, das ist doch im DVD-Ding, das war doch überall auf Platz 1. Da haben sie doch im Home-Entertainment-Geschäft haben die mega Kohle gemacht.
Ja, gut, dann. Der war übrigens richtig scheiße,
wollte
ich mal so kurz erwähnt
haben. Nee, dabei. Richtig scheiße war der auch nicht. Ich hab tatsächlich gedacht, dass der schlimmer ist. Also ja, er war nicht gut, auf keinen Fall. Aber als ich das Rezensionsexemplar bekommen habe, dachte ich mir so, du wirst ja jetzt gerade deinen Abend versauen. Aber ich habe tatsächlich so 3-4 Mal gelacht. Und das war schon mehr, als ich erwartet habe von dem Film.
Also den Abend versaut hat uns damals San Andreas. Der war scheiße.
Ja, San Andreas war auch nicht gut. Nee, der war auch nicht besonders gut, auf jeden Fall.
Ja, fängt aber so an, wenn in der ersten Szene, wenn ein Helikopter durch eine Schlucht fliegt, die Rotorblätter gegen die Wände hauen und der trotzdem fliegt und einfach nur denkst, ja, klar. Ja,
aber das ist das, was du gerade sagtest, David. Das ist halt so ein Typ, der so die Redneck-Fanbase auch anspricht, weißt du?
Ja, glaube ich.
So, diese Katastrophe, die macht die USA kaputt. Da muss ein Actionheld kommen und aufhalten.
Ja, ich meine, das muss nicht jeder die super intellektuellen Rollen spielen. Du brauchst natürlich auch einfach nicht was für leichte Unterhaltung. Da ist natürlich auch dann The Rock echt absolut geeignet dafür.
Ich gönne ihm das ja auch. Das hört sich jetzt alles so negativ von mir an. Ich mag ihn. Ich mag auch einige seiner Filme. Um Gottes ja? Willen.
Einige, wenige. Ein paar. Handvoll. Keine.
Was glaubt ihr, ist denn so interessant für Wrestler, gerade auch da nach Hollywood zu gehen, mal abgesehen vom Geld? Und was glaubt ihr, ist ein Wrestler prädestiniert dafür, auch irgendwie im Schauspiel was zu versuchen, einfach weil er ja quasi im Ring auch eine Rolle spielt, David?
Ich glaube ja. Und wenn man halt so runterbricht, welche Wrestler wirklich erfolgreich waren oder wirklich gut waren in den Filmen, das waren halt auch immer die Wrestler, die auch bei den Promos sehr stark waren. Also das ist halt auffallend. The Rock war halt damals schon bei den Promos bärenstark, genauso wie bei Sie Leben, Roddy Piper war halt auch jemand, der halt bei den Promos sehr stark war. Und Jesse Ventura.
oder natürlich Triple H in Blade Trinity.
Ja, genau. Ja, hat er überhaupt geredet in dem Film?
Ja.
Ja.
Oh Gott. Ja. Er hat doch mit seinem kleinen Hund geredet.
Also ja. Ich finde halt, die Wrestler, die halt wirklich gut am Mikrofon sind, genauso wie an The Miz, die sind halt dafür prädestiniert, weil du bist ja als Wrestler nicht nur Sportler, sondern die kriegen halt vor der Kamera Schauspielunterricht, du lernst ja, wie du was machst, Mimik, Gestik. Es war nochmal was anderes als beim Film, aber du bringst halt eine gewisse Grundlage mit. Und warum nicht? Und ich denke mal auch, es ist auch nicht unklug. Und John Cena wird auch immer mehr darüber gehen, weil der Körper macht es ja nicht ewig mit und die wollen halt vielleicht was Ähnliches suchen und Filme kommen da irgendwie am nächsten.
Ja, obwohl man, also meiner Meinung nach kann es John Cena nicht. Der hat auch da auch nicht die nötige Ausstrahlung auf der Leinwand.
Natürlich nicht, aber ich glaube, er wird es versuchen.
Ja, natürlich wird das versuchen.
Das merkst du ja.
Hat ja auch schon ein paar Filme gedreht und so, aber wow, finde ich den furchtbar.
Ja, also da fehlt ihm auch ein bisschen was. Auch diese natürliche Ausstrahlung, die man dann auch irgendwie, gerade wenn man da eine Rolle spielt, die man da einfach braucht. Und die bringt in The Rock auf jeden Fall mehr mit. Da haben wir ja schon ein paar Mal auch im The Rock-Podcast drüber gesprochen. Also das ist dann schon ein anderes Paar Schuhe, sage ich mal. Also
ja. Sprechen wir gleich noch über einzelne Filme auch weiter?
Ja, natürlich.
Ja, das ist ja gut. Ja, dann rede ich dann über The Marine.
Ich versuche gerade irgendwie diesen Podcast in eine gewisse Richtung zu lenken, ohne dass einfach jeder, ey, ich hab das gesehen, ich hab das gesehen, ich hab das gesehen.
Das ist aber voll schwer, das macht nämlich Spaß.
Ja, das ist wirklich schwer, du kommst doch nicht auf Stöckchen.
Und dieser David findet alles gut, was er gesehen hat, den muss ich versprechen.
Sowohl Wessi Ventura als auch Ossi Ventura.
Ja, der Wessi und Ossi Ventura.
Das ist ein kleiner Insider-Gag. Ich habe in unserem Handout, was wir geschrieben haben, habe ich nicht Jesse Ventura geschrieben, sondern ich habe Wessi Ventura geschrieben mit V. Woraufhin wir seinen bösen Bruder Ossi Ventura erfunden haben.
Hat mitgespielt in Predator 2. Aber jetzt mal ernsthaft, damals zum Beispiel, ich gebe zu, ich habe als Kind schon Predator geguckt und ich fand den voll geil. Und da wusste ich noch gar nicht, dass Jesse Ventura halt Wrestler war. Aber er hat zum Beispiel auch klug gemacht. Er hat halt im Grunde genommen hat er seine Wrestling-Figur einfach nur im Film gespielt. Und das hat funktioniert wie sonst was.
Ja, also mein Jesse Ventura, weiß ich nicht. Also der hat ja da auch jetzt nicht so mega viel gesprochen, so auf der einen Seite. Der war, glaube ich, echt, also am Mikrofon im Wrestling-Ring, glaube ich, war er schon besser aufgehoben als in Hollywood.
Der ist bei den Fans super beliebt, diese Rolle. Also,
ja. Ja,
und der ist schon herausragend da gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Er war halt eine Nebenrolle, klar, aber er hat diesen Redneck Badass so geil gespielt im Predator.
Ja, das er hat aber super. Auch Abraxas Guardian of the Universe gespielt übrigens.
Ja, sowas. Meine Güte. Ja,
aber wir sind jetzt gerade bei Predator.
Ja, eben. Wir sind gerade bei einem Klassiker des Action-Kinos und du kommst hier mit Abraxas.
Genau, ja, und wer außer Wessi Ventura könnte sagen, ich habe keine Zeit zum Bluten.
Ja, das war, und abgesehen davon, das war seine erste Filmrolle, ne? Also das kommt auch noch mit dazu. Also er hat danach noch in Running Man mitgespielt und so. Und das war tatsächlich seine erste. Insofern, das war schon okay, aber der Film ist halt auch geil, oder? Ja. Also,
und Running Man ist auch geil, der Film.
Der hat eh in vielen bekannten Filmen mitgespielt, ne? Also dann auch, gut, jetzt Abraxas lassen wir mal außen vor, aber dann auch sowas wie in Demolition Man kennt man ja auch noch. Batman Robin hat er noch mitgespielt. Oh. Also da sind schon ein paar bekanntere Sachen dabei. Auch wenn er jetzt nicht den absoluten Durchstarter da gemacht hat, in Hollywood war er trotzdem jemand, glaube ich, den man da gekannt hat. Und er hat ja auch noch seine politische Karriere dazwischen gehabt. Das passt schon.
Ich glaube, das war einfach irgendwie jemand, der zwar jetzt nicht der Megastar war, der aber einfach so in der Promi-Welt sehr beliebt war. So. Den viele kannten und den halt auch viele wahrscheinlich auch mochten, dass der auch an so Rollen gekommen ist und sowas immer wieder.
Ja, es war auch die Zeit der Super-Action-Stars und da passt er einfach perfekt rein. Also heute wird es halt nicht funktionieren, aber damals war es Arsch auf einmal, weil Schwarzenegger, Stallone, da war halt Testosteron pur und dann kam Ventura.
Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich meine, der ist nicht umsonst Politiker geworden. Ich glaube halt schon, dass es auch jemand ist, der weiß, wie man mit Leuten umgeht, wie man Networking betreibt und so. Ich glaube, das ist ein cleverer Geschäftsmann auch in gewisser Art und Weise. Und ich glaube, auch das hat ihm wahrscheinlich auch dabei geholfen, große Rollen zu kriegen einfach. Also,
kann ich mich mal was fragen?
Nein.
Wir sind jetzt gerade bei großen Rollen und ich finde halt, gerade beim ersten Film von Wrestler ist es halt immer am bemerkenswertesten, wie sehr jemand überzeugt oder halt nicht. Und ich finde zum Beispiel bei Sie leben, wo halt Roddy Piper halt wirklich die Hauptrolle hat, das hat mich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, total überrascht. Weil ich fand halt, das ist halt kein Actionfilm, sondern halt eher Action-Drama mit Sci-Fi-Mischung. Aber ich fand ihn als Charakterdarsteller, ich fand das voll überzeugend. Wie fandet ihr das?
Ja, klar. Sie leben ist halt auch ein super Film. Das war so auch die Glanzzeit von John Carpenter. Es hat auch nie irgendwo Kurt Russell so gut funktioniert wie in den Carpenter-Filmen. Der Mann wusste halt auch schon so, was er aus seinen Hauptdarstellern rauskitzeln konnte, was deren Stärken waren und wie er sie zu besetzen hatte. Also ich bin ein riesen John Carpenter-Fan und Roddy Piper war so die logische Wahl eigentlich auch für den Film, wenn man ihn sich so anguckt. Das passte einfach alles.
Kleiner Einwurf hier, das war nicht Roddy Pipers erster Film. Roddy Pipers erster Film war Body Slam, aber auch mit bekannten Leuten in den Rollen. Erstmal, das ist ein Wrestling-Film, da geht es halt dann auch darum, dass ein ehemaliger Musikpromoter sich im Wrestling-Business als Manager irgendwie durchsetzen möchte. Und da spielt, Achtung, die Hauptrolle spielt Dirk Benedict, also, ne, kennt man ja auch. Und dann auch so Leute wie Lou Albano zum Beispiel spielen damit. Und Roddy Piper eben auch und Sam Fatu, den kennen wir auch noch als Samoaner natürlich aus guten alten, ne? Der ist quasi auch über acht Ecken mit The Rock verwandt und mit Roman Reigns damit auch, ist auch einer aus der Anui-Familie da.
Darf ich eine ganz coole B-Movie-Filmempfehlung mal kurz loswerden, wo wir gerade bei Roddy Piper sind? Hell Comes to Frogtown.
Der sagt mir vom Namen was.
Der ist komplett auf YouTube, sollte man sich mal angucken. Roddy Piper gegen Frösche.
War der nicht da schon älter? Ja, ne?
Es kann gut sein, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, von wann der ist. Ich gucke das jetzt mal nach.
Aber ich glaube, generell kann man sagen, es ist eigentlich, wenn Wrestler Schauspieler sind, nicht die Regel, dass die Hauptrolle haben. Sondern die meisten, würde ich sagen, sind halt eher in Nebenrollen präsent. Zum Beispiel Batista macht es halt sehr klug, wo es wahrscheinlich keiner von uns den zugetraut hat.
Von 88 ist Hell Comes to Frogtown.
Ja,
okay. Unbedingt angucken.
Ja, dann können wir eigentlich tatsächlich auch jetzt mal so ein bisschen so einen kleinen Rundown machen, glaube ich. Können wir vielleicht auch mal, lass uns doch vielleicht noch mal drüber sprechen. Wir haben jetzt schon so Filme wie The Condemned angesprochen, The Marine und sowas. WWE hat ja 2002 WWE Studios gegründet, also quasi die eigene Filmfirma. Und das ist dann später zu WWE Films geworden. Auch da wieder, ne, da sind diverse Filme daraus entstanden. Inwiefern seht ihr das auch für eine Promotions als notwendig an, gerade wenn du so ein Unternehmen bist wie WWE, dass du das weiter ausbaust, dass du auch wirklich dann auf Filme setzt, nicht nur auf das Sports-Entertainment, sondern auch auf Entertainment pur. Chris, ist das für dich ein logischer Schritt aus der Entwicklung, den WWE gemacht hat?
Ja, ich weiß nicht. Also dass sie es ausbauen wollten, okay. Sie haben ja auch gesehen, dass es mit The Rock in Hollywood dann wohl funktioniert. Ich glaube, Vince hat da auch ein bisschen Luftschlösser gebaut, dass es eigentlich dachte, dass es größer wird. Das hat man ja auch anfangs an den Filmen gesehen, von WWE-Films, die dann auch noch ins Kino kamen und sowas. Und dann eigentlich machen sie ja jetzt nur noch entweder Direct-to-DVD-Produktion oder produzieren mit an Filmen, die dann im Kino laufen. Aber ja, passte schon. Und ich meine, du kannst halt auch gerade diesen Action-Markt kannst du super abgreifen. Ob du das jetzt ins Kino bringst oder eben direkt ins Heimkino. Du hast halt gerade in den USA, ist es noch verbreiteter als hier, dass du da einfach diese die DVDs in der Nähe von der Kasse stehen hast mit irgendwelchen komischen Action-Titeln und die Leute greifen da einfach zu.
Ja.
Und von daher, wenn du es machen kannst, ja, klar, nimm dir die Kohle mit.
Ja, es ist insgesamt halt einfach nur ein recht cleveres Marktmodell. Ne? Die Filme sind jetzt auch nicht absolut teuer produziert. Du hast dann auch Leute, die quasi da noch so ein bisschen Mainstream-Exposure einfach kriegen. Ne? Also jetzt bestes Beispiel halt eben The Mist, der jetzt zum dritten Mal insgesamt bei Marine mitspielt. Du kannst auch mal schauen, wie sich Leute da schlagen. Also Teddy Biasi Jr., das hat wahrscheinlich keiner mehr im Kopf, hat ja auch mal bei The Marine mitgespielt, beim zweiten Teil nämlich. War
schrecklich.
Wundert mich nicht. Ich habe den nie gesehen, weil ich mir immer nicht vorstellen konnte, dass ein Ted DiBiase Jr. in irgendeiner Form mich unterhalten könnte. War der so schlimm?
Ja, ja. Also der hatte eine Ausstrahlung wie eine faule Kartoffel. Das ging echt gar nicht. Aber wer halt überraschend gut funktionierte, zumindest bei meiner Frau und mir, war Wendy Orton bei 12 Rounds beim zweiten. Da war der Film war echt gut. Also da fand ich auch Wendy Orton deutlich besser als John Cena, muss ich zugeben.
Also, hat er sich schneller bewegt als im Ring?
Nee, gar nicht, aber da war das halt einfach von den Kamerawinkeln, es passt halt einfach. Er hat halt einfach diese ruhige Art und er hat halt als Action-Star bei uns besser funktioniert als John Cena. Das hat uns selber überrascht, weil wir hatten den Film lange eingeschweißt hier rumliegen, nie angeguckt, dann irgendwann so, ja, was gucken wir, ja komm, versuchen wir es mal, sonst machen wir einfach aus und den haben wir durchgezogen. Der war echt unterhaltsam bei uns. Also jetzt nicht mega, aber das war halt, hätte ich ihm nicht zugetraut, sag mal so rum.
Ja, also ich muss sagen, ich habe die The Marine-Filme ehrlich gesagt nie gesehen. Ich glaube, ich habe den ersten vor Urzeiten mal gesehen, aber ansonsten ist mir also aufgefallen, als ich diese Liste von WWE Studios, als ich da durchgegangen bin, dass da auch echt viele Filme bei mir so hinten übergefallen sind. Also wie gesagt, See No Evil habe ich mir angeschaut, aber auch in mehreren Etappen, weil ich der war irgendwie weder lustig noch gruselig und ja. Das dadurch war es halt so nichtig.
Der war halt so ein 0815 Ami-Horrorfilm.
Nee, noch nicht mal. Der war einfach nicht gut. Der war nicht gruselig, nicht spannend. Du hattest keinen.
Ja, das sind Jumpscare. Aber die meisten Ami-Horrorfilme doch nicht, schon seit 20 Jahren.
Ja, aber das so stimmt. Schlimm. Also ich fand wirklich, See No Evil war halt echt. Da musstest du auf die Zähne beißen, um den komplett durchzugucken.
Ja, das wie gesagt, das finde ich bei den meisten amerikanischen Horrorfilmen. Hier diese Annabelle-Scheiße oder sowas, ne? Das ist halt. Boah. Furchtbar. Aber, kleine Anekdote zu The Marine. Dieser Film hat meine Liebe zu Trash- und B-Movies begründet. Das war so, als der rauskam, was war das, 2006 oder so ist der? Ja. War ich halt so 18, hab so langsam auch meinen Filmgeschmack entwickelt gehabt und viel Interesse für Filme und sowas gehabt. Und dann habe ich den halt gesehen, weil war halt ein WWE-Film, ne? Einer der ersten, und den musste ich halt gucken. Und Gott, hatte ich einen Spaß an diesem Scheißfilm. Der ist so unfassbar schlecht, diese Dialoge. Das war zum ersten Mal, dass ich mir einen schlechten Film angeguckt habe und dabei einfach nur gelacht habe. Und das ist sehr schön, dass dieser Film das begründet hat. Also dafür danke ich immer noch John Cena und seinem Acting, ja, dass er es geschafft hat, mich mit seinen One-Linern so zu amüsieren.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es allgemein halt trotzdem klug, dass es WWE-Filme gibt, oder Studios. Es ist eine einfache Art, auch Geld zu machen. Wenn du Glück hast, hast du halt plötzlich einen Erfolg, womit du halt nicht rechnest. Die haben die Budgets deutlich nach unten geschraubt, wie halt Chris schon sagte, die ersten Filme, die hatten schon ein deutlich höheres Budget. Also See No Evil, der erste Marine, The Condemned, das hat schon was gekostet. Und dann jetzt später merkst du, okay, immer weiter runtergeschraubt. Dadurch aber auch kein Risiko da, man muss ja auch realistisch sehen. Du hast einen Roster von so und so vielen Leuten, die am Mikrofon oder vor der Kamera agieren können. Ja, nimmst halt einen davon, du hast den ja eh, packst einen Bonus drauf und der macht es eh gerne. Und wenn du Glück hast, ja, irgendjemand, der die DVD guckt, vielleicht kriegt er Interesse und guckt dann halt vielleicht noch an und findet raus, es ist ein Wrestler, dann schaltet vielleicht um. Ich denke mal, es ist nicht so verkehrt, wenn du versuchst, verschiedene Zweige abzugreifen.
Ja, solange es nicht die XFL ist, glaube ich, ist alles gut.
Ja, das wird auch noch lustig.
Ich möchte aber noch zwei Filmtipps geben, wenn es okay ist.
Wir haben ja noch gar nicht richtig mit dem Rundown angefangen, also, aber starten wir einfach mal. Hau rein.
Also jetzt nur wegen WWE Studios und von den Filmen. Und zwar ja, einmal No One Lives. Das ist mit Brutus Clay.
Brodus.
Brodus Clay. Den fanden wir überraschend unterhaltsam. Der ist auch im Internet eigentlich recht beliebt. Der ist halt nichts Besonderes, aber ist ein unterhaltsamer Slasher und sogar sehr, sehr brutal. Und ein anderer Film, wo halt kein Wrestler mitspielt, aber trotzdem von WWE Studios ist, ist The Call. Und der ist der Hammer. Also der ist wirklich unfassbar stark, einer unserer Lieblings-Thriller.
Ist das der mit Halle Berry?
Ja, wow. Der ist wirklich sehr, sehr geil geschrieben und durchdacht geschrieben. Halt Kidnapping einfach mal anders gemacht und auch halt logisch gedacht. Super starker Film, war auch der mittlerweile erfolgreichste Film, den halt WWE Studios hatten, der meisten eingespielt hat. Und das mit Recht.
Wie ist denn dieser Dead Man Down mit Colin Farrell? Hast du den gesehen?
Ich habe nie gesehen.
Den habe ich nie gesehen.
Okay, ich glaube, der ist bei Netflix oder so. Ich wage es mich nie, den anzugucken.
Wage genau. Es bloß nicht, Knucklehead zu gucken mit Big Show. Da hast du Fremdschämen ohne Ende. Shaper One hingegen mit Triple H fand ich. Ich schäme mich, das zu sagen, aber den fanden wir unterhaltsam.
Ja, die Komödien tun mir immer so ein bisschen weh, muss ich sagen. Also Knucklehead fand ich schon aus den Trailern so unfassbar dämlich, dass ich das nie übers Herz gebracht habe, dafür irgendwie 90 Minuten meiner Zeit zu investieren.
Den fand ich
und Chaperone genauso.
Ja, aber Chaperone war da keine Komödie.
Nein, das war keine Komödie, aber in den Trailern war aber auch nichts dabei, was mich irgendwie gefesselt hat.
Ach so, nein, das nicht, aber der Film war halt so ein Standard Family-Film, wo Triple H halt auch sympathisch rüberkam, aufpassen musste auf ein Kind mit einer Schulklasse. Das hat halt irgendwie gepasst. Der Film war echt unterhaltsam. Also war kein Flop oder so.
So. Ja, dann lass mal noch so ein paar Filme nennen, die wir hier. Vielleicht auch gehen wir erstmal nach Schauspielern durch. Ich habe ja gesagt, meine erste Wrestler-Filmverbindung war ja mit Hulk Hogan. Und Hulk Hogan hat ja eine riesengroße Fülle an absurd, teils schlechten Film gemacht und man muss natürlich, wenn man über Hulk Hogan spricht, Rocky 3, finde ich. Und Rocky, die Rocky-Serie gehört, glaube ich, zu meinen absoluten Favorites. Und ich habe mir Rocky 3 letztens nochmal angeschaut. Und ey, sorry, diese Boxkampf-Wrestler-Showkampf-Geschichte am Anfang des Films, die ist so ulkig und das ist so übertrieben, wenn dann ein Hulk Hogan als Thunderlips auftritt. Das liebe ich einfach. Ne? Und ich glaube, der Chris, um mal den Bogen hier ganz gekonnt zu schlagen. Der Chris findet auch, dass ein anderer Film der Hammer ist.
Tue ich das? Hier
steht ja voll auf der Leitung.
Tue ich das?
No Holds Barred heißt im Deutschen der Hammer.
Ach, No Holds Barred meinst du? Ja, das ist einer meiner Lieblingsschlechten Filme. Der ist unfassbar mies. An diesem Film stimmt nichts. Und das ist wunderschön. Schlechtes Drehbuch, schlechte Schauspieler, anscheinend auch nicht das meiste Budget. Es sieht nämlich unfassbar mies aus. Oh Gott, diese Dialoge, großartig. Es ist zum Beispiel so eine geile Szene da drin, wo Hulk Hogan im Auto eingesperrt wird und sie fahren dann, ja, und er will aus diesem Auto raus und legt sich auf die Rückbank und tritt immer gegen die Hintertür, ja, dass er raus kann. Und durch seine Tritte fängt das Auto an zu schlingern. Das ist wunderschön. Und dann gibt es auch eine Szene, wo er sein Love Interest gewinnen will, wo er dann im Stringtanga Liegestütze macht und sowas. Also diesen Film muss man gesehen haben. Man schmeißt sich weg.
War das nicht der Film, wo der Gegner von ihm geschielt hat die ganze Zeit?
Ja.
Natürlich,
ja.
Das war Zeus.
Hier Tiny Lister.
Genau, Zeus, Tiny Lister. Und da nämlich auch meine nächste Frage, weil man hat ja dann auch tatsächlich diesen Film ja auch so ein bisschen genutzt, um eine Fehde zwischen den beiden aufzubauen. Gleiches übrigens auch Ready to Rumble, WCW-Produktion. Da hat man ja dann ja auch zum Beispiel der größte Fehler der Wrestling-Geschichte wahrscheinlich mit David Arquette, den man infolge des großen Films Ready to Rumble zum WCW-Champion damals erhoben hat. Da hat man das auch gemacht, dass man quasi Filminhalte mit ja, Storylines verbunden hat. Bei See No Evil gab es das ja auch. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, dass ja Kane damals ja auch wahnsinnig geworden ist, ob einer bestimmten Zahlenkombination und dann ist ein zweiter Kane aufgetaucht und Kane hatte auch diese Hakenkette dabei und all sowas.
War das nicht Luke Gallows, der zweite Kane, der Fake Kane?
Ich glaube ja. Ich meine ja, ja.
Oh Gott, ja, ja. Dieses schlechte Match bei Vengeance 2006.
Genau, die beiden Kanes gegeneinander.
Wo der Fake Kane auch noch gewonnen hat gegen den Echten. Das ist, oh, das ist das Dümmste.
Preisfrage, findet ihr das gut, dass man Filme miteinander mit dem Wrestling-Geschehen verbindet? Oder findet ihr das, das ist einfach eine Todsünde und man sollte jedes einzelne Medium für sich selber stehen lassen, David?
Ich finde es keine gute Idee. Ich muss allerdings ein bisschen ausholen oder zurückgehen. Du hast ja vorhin über Rocky 3 geredet. Hintergrund ist da ja sogar gewesen, ohne Rocky 3 wäre Hulk Hogan niemals Hulk Hogan geworden. Bzw. so groß geworden. Er hatte ja sich halt entschlossen, gegen andere Meinung da mitzumachen. Und da der Rocky 3 ein Megaseller war, war plötzlich Hulk Hogan bekannt. Und das war dann quasi so, dass neutrale Zuschauer quasi bei der WWF eingeschaltet haben, um Hulk Hogan zu sehen. Wrestling Companies haben halt versucht, gerade bei No Holds Barred, den Spieß umzudrehen. Also quasi diesen selben Effekt selber zu produzieren. Und das hat halt nicht geklappt. Und Ready to Rumble zeigt auch noch, das darf man nicht machen. So rum ist es einfach schwierig. Das geht halt nicht. Was du halt machen kannst, okay, einen Wrestler in einen Film reinpacken und dadurch Aufmerksamkeit auf dich ziehen, okay. Aber du kannst halt nicht den Film auf Wrestling übertragen, weil es einfach nicht geht. Weil ich noch Ready to Rumble gerne erwähnen möchte, dass die Todsünde da ist, dass zwar Wrestler Nebenrollen haben, ganz kleine, aber ausgerechnet bei einem Film über WCW der Hauptwrestler gar kein Wrestler ist von denen. Das hat mich mega abgefuckt damals.
Ja, ich meine, das war generell ein leidig unterhaltsamer Actionfilm, sage ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten, dass man das dann quasi so stark in die Shows eingebaut hat und dann darauf setzt, dass man dadurch nochmal neue Quoten zieht oder irgendwie da so eine Verbindung schafft, das ist eben keine kluge Idee gewesen, um es einfach mal so zu sagen. Chris, wie ist deine Meinung so von der Verquickung von Film und Wrestling?
Ja, sollte man lassen, ne? Ja, die Geschichte zeigt einfach, dass es nicht funktioniert, sollte man lassen. Man kann es gerne thematisieren, dass Wrestler XY irgendwo mitgespielt hat und keine Ahnung, sich irgendwas beim Dreh oder was auch immer aufgeschnappt hat. Wir sind ja auch so im Reality-Zeitalter momentan und das haben sie bei Miss ja auch gemacht dann, dass er dann quasi abgehoben ist als Hollywood-A-Lister, bla bla bla. Ja, aber mehr bitte auch nicht. Also sollte Batista seine Rückkehr feiern in die WWE, dann möchte ich ihn als Batista sehen und nicht als Drax the Destroyer. Das wäre ganz schlimm.
Ja, dann wären die Promos besser.
Wenn er dann so auch auf die anderen Leute reagiert wie Drax, dann wäre das schon lustig.
Ja. Batista, finde ich, ist eine interessante Personalie, weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte halt nicht gedacht, dass der plötzlich so populär wird durch Filme, aber sowohl durch die James Bond als auch dann durch Guardians of the Galaxy ist der ja inzwischen echt ein riesengroßer Name geworden. Also, und beide Rollen hat er, wie ich finde, gut verkörpert. Ich meine, bei James Bond war er ja einfach nur der Handlanger, da hat er nicht viel reden müssen in irgendeiner Form. Aber Drax in Guardians of the Galaxy, das passt für mich, ne? Und ich kann mir auch ehrlich gesagt relativ wenig andere Schauspieler derzeit vorstellen, die so eine Rolle glaubhaft verkörpern könnten. Also, sind wir ehrlich, die großen Muskelprotze bei in Hollywood gibt es inzwischen nicht mehr so. Also auch dann einen Vin Diesel, ich sag nur Fast 7 irgendwie, wo er dann aussieht wie so ein halbes Hemd nur noch. Ein ziemlich knittriges, altes, halbes Hemd. Das klappt halt auch nicht mehr. Ich finde übrigens auch die Fast-Filme ganz schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich auch. Also ich finde die, ich verstehe auch nicht, warum die so erfolgreich sind, auch bei uns. Schwierige Nummer, aber was Batista halt einfach klug gemacht hat, er weiß halt um seine Schwächen, glaube ich. Also er hat halt eben nicht direkt die dicke Hauptrolle genommen mit super viel Dialog, sondern meistens anfangs eher Bodyguard oder der Muskelmann. Und mal ganz ehrlich, bei Guardians of the Galaxy, wenn er schlecht spielt, fällt es dir eh nicht auf, weil das dazugehört, dass es humoristisch ist und Co. Und das ist sehr klug. Und ich hätte es auch nicht gedacht. Ich glaube, gar kein Wrestling-Fan hätte gedacht, ja, Batista, das ist der Typ, der würde das Hollywood rocken. Er hat einfach verdammt guten Manager wahrscheinlich.
Ja, Guardians sollte man vielleicht auch vor allem an James Gunn festmachen, der halt auch gerade was das Casting und das Arbeiten mit seinen Schauspielern angeht, einfach ein gutes Händchen hat, wenn man sich mal so seine Filmografie anschaut. Also für mich hat James Gunn eher dafür gesorgt, dass Batista so ein Star wurde und auch diese Rolle so geil spielt. Bei Spectre, wo er mitgespielt hat, wo sagtest du ja schon, ist nur der Handlanger und da eigentlich hat er da nichts zu tun. Er ist halt in der langweiligsten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte dabei. Aber da hätte man viel mehr draus machen können. Also Batista so als richtig geiler, fieser Handlanger hätte mir gefallen. Aber naja, Spectre ist halt auch so ein Schnarchfest.
Bei Kickboxer war im Übrigen ganz okay.
Habe ich nie gesehen, muss ich sagen. Ich will aber gerade noch mal sagen, dass hier Batista bei Spectre dem einen Typen die Augen ausdrückt und die so tötet. Also er ist schon ein fieser Möb.
Ja, aber sonst passiert doch nichts. Ey, ja, das stimmt. Diese Verfolgungsjagd, wo sie auf einer leeren Straße abends die ganze Zeit in genügend Abstand hinter sich herfahren. Und nichts passiert. Sie schrammen nicht mal irgendwo dran. Boah, ist das... Boah. Furchtbar.
Ja. Aber eine andere Frage. Wir sind ja gerade bei Wrestlern in Filmen. Was ist mit Filmen über Wrestling? Da finde ich zum Beispiel, es gibt ganz, ganz wenig, wo du sagst, ja, die sind gut.
Das stimmt. Also mir fällt da spontan natürlich The Wrestler mit Mickey Rourke ein. Da geht, glaube ich, gar nichts dran vorbei. Und ich glaube auch, jeder Wrestling-Fan sollte den gesehen haben. Das ist für mich so eine Art Pflichtlektüre, oder?
Ja. Ja, definitiv.
Zeigt natürlich die düsteren Seiten des Wrestlings sozusagen, wie der Ruhm verblasst. Inklusive, ja, Drogen, Sex und Alkohol und Verletzungen und Versicherungsproblemen, dass man nicht wieder zurück ins normale Leben kommt, also was. Aber ich fand ihn ganz fantastisch. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich tatsächlich mal so 2 Tage keine Lust gehabt, Wrestling zu schauen, weil der mich so beeindruckt hat. Chris, war das bei dir ähnlich oder bin ich dazu sensibel?
Ich weiß es gar nicht mehr so. Ich glaube eher nicht. Ich habe mir den halt im Kino angeguckt. Und ich glaube, ich habe den nächsten Tag schon wieder Wrestling geschaut. Ich weiß es nicht. Aber ja, der Film hat mich auch beeindruckt. Ich fand den halt ziemlich gut. Der hat auch seine kleinen Schwächen. Aber Darren Aronofsky ist halt auch dann schon ein Regisseur, der das auch gut erzählen konnte. Einfach diese Theatralik, die in dem Thema steckt. Das findet man ja auch in Black Swan dann wieder, seinem nächsten Film, wo es um Natalie Portman beim Ballett geht, ja. Er kann sehr gut aus diesen Dingen, die man eigentlich so auf dem Schirm hat, eben diese Theatralik und das Drama hervorholen, was natürlich auch gut gepasst hat. Sie hatten sich auch einige reale Vorbilder eben da reingenommen für die Rolle von Mickey Rourke. Und ja, ein absolut tolles Sportdrama, das man gesehen haben sollte. Ich fand auch Marissa Tomei in der Nebenrolle sehr stark.
Ja, yep. Wobei
du meinst, Peter Parkers erschreckend heiße Tante?
Ja, genau.
Aber die hatte auch was, mal ganz ehrlich. Entschuldigung.
Das ist auch Peter Parkers erschreckend heiße Tante. Da ist ein Ausrufezeichen hinter.
Aber was ich noch sagen würde, bei The Wrestler kommt halt nicht nur hinzu, dass es halt von der Tragik her und vom Drama einen gepackt hat, sondern für mich persönlich war es, weil ich halt auch vielleicht nicht so der Indie-Typ bin, ein bisschen auch ein Blick hinter die Kulissen. Also du hast halt, wenn die einkaufen gehen und halt schauen, welche Utensilien sie jetzt für den nächsten Match nehmen, weil es unter Hardcore-Regeln ist. Das fand ich schon cool. Oder anschließend im Locker-Room. Mhm. Das hat halt einen sehr realen Bezug.
Ja, das stimmt. Da sieht man ja auch einige bekannte Leute. Also so ein Art Ruth ist drin und ein Cesaro sieht man kurz.
Ja, Ernest the Cat Miller als sein Gegenspieler dann im letzten Kampf und solche Sachen. Der Necro Butcher natürlich auch als sein Gegenspieler in dem Hardcore-Match. Also da waren schon viele Leute dabei. Das ist ja damals auch in Kooperation mit Ring of Honor gedreht worden. Also ich fand den absolut großartig, den Film, und mag den sehr, sehr gern. Ein anderer Film übers Wrestling, der das Wrestling nicht ganz so ernst nimmt, ist Nacho Libre mit Jack Black.
Oh, ich finde den furchtbar.
Ich fand den auch furchtbar.
Ich fand den auch furchtbar, aber ich liebe leider Jack Black und deswegen kriegt er von mir noch so ein Trostherz
mit dabei. Siehst du, genau das ist mein Problem. Ich mag Jack Black eigentlich sonst total gerne, seine Filme, aber bei Nacho Libre war es einfach, ich glaube, weil ich Wrestling-Fan bin, da einfach nur dachte, so, nein, hör auf, das so darzustellen, ich will darüber gerade nicht lachen, so wie du es machst.
Ja, es wirkt halt extrem aufgesetzt, finde ich. Das ist so mein größtes Problem. Ich finde, du hast wirklich das Gefühl gehabt, dass dass man das da zu sehr persifliert. Also als ob eine Persiflage das Wrestling-Genre noch mal persiflieren würde. Und das war mir dann einfach zu viel.
Man darf aber auch nicht vergessen, das war eine Nickelodeon-Produktion, ne? Also
ja.
Das meiste Geld ging dafür drauf, Jack Black zu engagieren. Und der Rest war halt irgendwie so. Da hat der Hausmeister das Drehbuch geschrieben. Und sie haben es irgendwo in der Abstellkammer gedreht.
Ich glaube, bei mir ist einfach so, mich stört's bei Filmen, wenn ich das Gefühl habe, dass die Macher sich gar nicht richtig mit dem Thema Wrestling auseinandergesetzt haben. Selbst bei Ready to Rumble habe ich das Gefühl gehabt, dass der Regisseur oder Drehbuchautor wahrscheinlich noch nie Wrestling geguckt hat. Also, weißt du, was ich meine? So halt mit diesen Vorurteilen und Co. Und dass er halt, anders halt bei The Wrestler, wo du halt wirklich merkst, okay, da ist jemand voll in der Materie drin, der hat genau sich informiert, wie funktioniert das, was ist wirklich wichtig, Bei Ready to Rumble, obwohl es halt eigentlich im Grunde genommen ein WCW-Werbefilm war, habe ich echt gedacht, das ist so ein Film, wie wahrscheinlich irgendwie mein Patenkind machen würde, das noch nie Wrestling geguckt hat.
Ja, so ein bisschen. Wenn wir hier noch erwähnen müssen, also das hat jetzt ganz entfernt was mit Nacho Libre zu tun, weil es auch ins Lucha Libre geht. El Santo müssen wir erwähnen, weil der unfassbar viele mexikanische Filme gemacht hat, die teilweise auch einfach absurd albern sind. Und gerade in diesem Trash-Bereich, da gab es ja auch diverse Filme, die da halt mit reinspielen. Ich erinnere nur an Pro Wrestlers vs. Zombies, auch legendär. Ich habe den auch jetzt mal gesehen inzwischen und der ist einfach absolut albern so in sich. Und in die gleiche Rolle fällt dann auch ein Monster Brawl rein mit Kevin Nash und Jimmy Hart.
Ich fand den so toll.
Ich fand den schon ein bisschen hart, muss ich sagen.
Nee, also, es war halt, du musst halt wirklich als Trash sehen, aber als Trash-Fan, trashiger geht's halt nicht mehr. Es war halt super. Nicht?
Ja, doch, natürlich. Ja, natürlich war der Wahl total albern. Auch da wieder, ne? Bei Pro Wrestling vs. Zombies, wir hatten auch dann wieder einen Kurt Angle mit drin gehabt, übrigens, den wir hier unbedingt nochmal erwähnen sollten, der auch in keiner einzigen guten Rolle gespielt hat.
So, was? Kurt Angle hatte bei Warrior eine fantastische Rolle.
Den habe ich nicht gesehen.
Was? Du hast Warrior nicht gesehen?
Ja, der stieg doch immer auf meinem Pile of Shame.
Da spielt er halt den bösen russischen MMA-Kämpfer und das ist sehr gut.
Ja, okay.
Richtig geile Szenen mit Kurt Angle in dem Film. Aber was ihr jetzt gesagt habt, so Pro-Wrestler vs. Zombies, das ist halt alles so, das ist halt schon geplanter Trash und das ist dann halt auch nicht witzig.
Ja, natürlich.
Das ist auch nicht witzig. Geil ist es richtig, wenn die Filme sich selbst ernst nehmen und so inkompetent sind, dass sie Spaß machen. so ein The Room mit Wrestlern. Das ist halt no holds barred.
Ach ja. Es gibt natürlich auch noch diverse Serien natürlich. Ganz aktuell Glow muss man da natürlich nennen. Also als Serie übers Wrestling. Die ist jetzt zuletzt in die zweite Staffel gegangen. Also quasi am Tag, wo wir das Ding hier aufnehmen, gab es die Meldung so, ist online. Haben wir natürlich jetzt noch nicht gesehen. Erste Staffel fand ich richtig stark, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und bei mir war es auch wirklich so, als dann ja, die letzte Folge, ich habe mir gedacht so, verdammt, jetzt will ich aber gerne weiter.
Genau das war bei mir auch. Genau das. Ja. Ich habe die Serie geliebt. Ich glaube, ich fange jetzt auch gleich, wenn wir aufhören, dann fange ich mit der ersten Staffel nochmal an und gucke dann danach die Tage jetzt weiter hinterher. Absurde Szenen auch drin mit dieser Drogenparty und sowas, mit dem Roboter. Also vollkommen absurder 80s-Zeug da drin. Aber es war nicht so, dass es das Wrestling mit Füßen getreten hat. Das hat mir eben gefallen. Dieser schmale Grat zwischen Ernsthaftigkeit und Klamauk ist denen sehr gut gelungen. Und Alison Brie ist sowieso eine super Schauspielerin. Allein deshalb sollte man das schauen und am besten danach noch die Community-Serie.
Ja, also Glow auch da. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast und was ja im Prinzip auch David vorher gemeint hat. Also bei Glow hat man einfach gemerkt, dass sich die Macher dieses Films wirklich da auch mit der Materie auseinandergesetzt haben und geguckt haben, wie kann man das wirklich auch respektvoll und passend umsetzen, ohne dass es eben total albern wirkt. Auch da, John Morrison hat ja zum Beispiel auch mitgespielt. Der hat ja auch noch hinterher in so einem Kopfgeldjäger. Da war es nicht irgendwie Boone, der Kopfgeldjäger hat doch auch noch irgendwie mitgespielt vor.
Ja! Wo war das nochmal, wo die ganze Zeit die Trailer dazu liefen? War das nicht irgendeine WXW-Show auch?
War das nicht bei, ich weiß es nicht mehr.
Boah.
War das bei Lucha Underground?
War das bei Lucha Underground? Nee, nicht nur da, nee. Da war ich irgendwo live. Da lief die ganze Zeit Werbung für diesen komischen Film, wo er da in seinem Hawaii-Hemd rumgeflippt ist, irgendwo in Brasilien.
Genau.
Oder?
Ja.
Den meinst du?
Ja, ja.
Ja, wo lief das denn?
Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, wo das lief, aber ich kann mich auch noch genau. War das nicht während einem Pay-Per-View? Dass sie da während einem Pay-Per-View Airtime gekauft haben?
Bei was für einem Pay-Per-View?
Bei WWE? Bei WWE? Ich weiß es nicht mehr.
War das bei WWE? Aber warum sollten die John Morrison da zeigen dann?
Wenn die Filmfirma genug bezahlt?
Ja, kann auch sein. Schreibt uns doch bitte, wo wir diesen Trailer so unfassbar oft gesehen haben, dass er uns bald zu den Ohren rauskam.
Genau das. Will ich jetzt wissen. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch irgendwie auf der Liste? Wir haben schon sehr, sehr viele Sachen genannt natürlich.
Dokus.
Nee, wir haben noch ein paar Serien. Wir müssen auf jeden Fall Baywatch nennen, wo ein Wrestling-Event, nämlich damals der Bash at the Beach, mit dem Seriengeschehen so ein bisschen verbunden sind. Und das Geilste ist, es gibt ja dann auch wirklich eine Folge, wo dann, ich habe heute noch den Film irgendwie rumgeschickt, den kann ich auch gerne irgendwie hier drunter knallen, wo es dann die Szene gibt in Baywatch, als Kevin Sullivan, Ric Flair und Vader vor dem Gym am Muscle Beach auftauchen und Hulk Hogan, Randy Savage und den Baywatch-Leuten erklären, dass sie jetzt das Gym gekauft haben und dass die anderen nichts dagegen machen können. Und dann gibt's eine Auseinandersetzung, bei der dann Vader unter anderem einen Basketball zerdrückt und der Taskmaster dann nichts weiter damit zu tun hat, als mit, was auch total albern aussieht. Weißt du, hast du den Taskmaster, Kevin Sullivan, mit seiner Stirnbemalung, ne, weil er damals beim Teil vom Dungeon of Doom gewesen ist, der nichts weiter zu tun hat, als die ganze Zeit komplett wahnsinnig zu lachen und sich die Hände zu reiben.
Ich fand am geilsten in der Szene, wie Randy Savage redet. Dass er halt einfach genauso redet wie als Wrestler und du einfach nur denkst, okay, in der Serie kommt das gerade ein bisschen komisch rüber.
Oh yeah.
Aber man muss auch sagen, das war halt auch die Zeit, wo Thunder in Paradise lief.
Ich wollte gerade sagen, Thunder in Paradise, beste Serie ever.
Die war zwar trashig, aber die war erfolgreich wie Sau.
Ja, mit diesem beschissenen Boot, da musste ich immer an die Szene bei den Simpsons denken, wo sie Nightboat gucken.
Es ist immer irgendwo ein Kanal oder
ja,
sonst
ja.
Wenn wir gerade Randy Savage erwähnt haben, dann müssen wir natürlich auch ganz kurz noch hier Name-Dropping betreiben und Spider-Man natürlich, ne? Bonesaw gegen Spider-Man, Randy Savage, der Macho Man gegen Spider-Man ist auch legendär. Ich habe komischerweise auch noch aus irgendeinem dubiosen Grund ist mir noch eingefallen, dass ich mal Billy Gunn in einer Folge von Sabrina gesehen habe. Ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht mehr genau,
du
wieso.
Hast Sabrina geguckt?
Das macht mir gerade noch mehr Sorgen.
Ja. Anscheinend. Wahrscheinlich bin ich dadurch daran hängen geblieben.
Natürlich.
Oh Gott.
Ist halt so, mein Gott.
Immer ja, Chris, hast du gerade auch so ein Fremdschämen?
Ja, das tut schon so ein bisschen weh, ne?
Bret Hart ist auch in diversen Serien aufgetreten. Auch bei den Simpsons. Auch in Edge ist in. Genau, in den Simpsons zum Beispiel.
Wo er Mr.
Burns
Edge ist.
Super geil.
Wo er erstmal lüftet, um den alten Leute-Mief rauszukriegen.
Aber er hat die Brille auf.
Wo der schreiende Scheich sein Nachbar
genau,
ist.
Genau, deshalb nimmt das dann ja.
Ja, und dann müssen wir hier sprichwörtlich auch noch einen der größten aller Zeiten natürlich erwähnen. Andre the Giant, wahrscheinlich bekannteste Filmrolle, die Braut des Prinzen, war aber auch in Serien dabei wie Ein Colt für alle Fälle, der 6-Millionen-Dollar-Mann. Und auch über den gibt es ja inzwischen eine tolle Dokumentation, genauso wie über Ric Flair. David hat gerade schon Wrestling-Dokus angesprochen. Da können wir einfach auch mal so ein paar Sachen einfach ja hier so als Tipp raushauen. Wir haben im Bret Hart-Podcast schon über Wrestling with Shadows gesprochen. Ich glaube, das ist einfach was man auch gesehen haben muss. Gerade so im Zusammenhang des Montreal Screwjobs. Beyond the Mat finde ich super interessant aus der Attitude Era. Und ansonsten natürlich jetzt ganz aktuell, auch wenn es natürlich eine WWE-Doku ist auf eine gewisse Art und Weise, aber die Hardys 24-Geschichte ist schon sehr nah dran an einer wirklich seriösen Doku. Also gerade ja. David war auch da sehr begeistert von, glaube ich.
Ja, total, weil einfach das nicht wie ein Werbefilm wirkte, sondern wirklich auch die unangenehmen Sachen angesprochen hat. Also quasi auch Fehler von der WWE. Und halt eben nicht Sachen verschwiegen hat, sondern halt auch Hintergründe gezeigt hat und es sehr, sehr persönlich war und halt nicht künstlich wirkte, sondern ja, sehr authentisch. Und die ging bei mir echt unter die Haut, muss ich sagen.
Ja. Ich fand die auch super. Also
unterschreibe ich so
wirkte komplett. Sehr ehrlich. Es ist meiner Meinung nach auch die beste 24-Doku auf dem Network.
Ja.
Apropos sehr ehrlich, ich finde bei Beyond the Mat, das habe ich erst ganz, ganz spät gesehen, als ich mit euch schon einen Podcast gemacht habe, habe ich dann durch Zufall das auf YouTube gesehen. Da gibt's das nämlich. Da war ich echt ein bisschen baff, dass halt eine Doku dabei ist, die halt so extrem hinter die Kulissen geht und halt auch nicht nur als Fan, sondern halt auch die Abgründe ein bisschen zeigte. Beispielsweise auch, wie Mick Foley da diese Gehirnerschütterung bekommen hatte von den 10 Milliarden Stuhlschlägen gegen den Kopf von The Rock. Mhm. Und du dann halt gesehen hast, wie die Kinder gelitten haben. Ich hätte halt nie gedacht, dass WWE sowas zulassen würde, dass das gesendet wird. Das ist für mich persönlich die beste und interessanteste und auch informativste Doku, weil es halt wirklich diesen Blick hinter die Kulissen zeigt.
Es gibt einige gute Dokumentationen. Also auch Wrestling with Shadows finde ich extrem interessant, wenn das reingeht. Und wer da noch mal so ein bisschen den Leidensweg eines Jake the Snake Roberts irgendwie mit nacherleben möchte, der kann das auch noch mal. Es gibt ja diesen The Resurrection of Jake Roberts, gibt's ja auch. Also es gibt auch einen es gibt auch noch andere diverse Dokus auch über das Deathmatch Wrestling und all so ein Kram. Also da sind schon interessante Sachen dabei, die auch tatsächlich gut erzählt werden, sagen wir es mal so. Wir haben noch eine Zusendung bekommen vom Straight Edge Xavier, der uns auf einen Film mit Hiroshi Tanahashi hingewiesen hat. Ja, ne, also ich musste ein bisschen lachen, weil Hiroshi Tanahashi da als Cockroach aufgetreten ist, als Wrestler. Und anscheinend ist das auch eher so eine Familiengeschichte, heißt nämlich My Dad is a Heel Wrestler. So, und dass der liebenswerte Sohn ist dann ganz entsetzt darüber, dass sein Papa ein Bösewicht ist. Aber Leute auch anscheinend wie Okada und so spielen damit. Finde ich ganz lustig. Ja, dann lass mal langsam hier so den Deckel auf das Hauptthema machen.
Ich möchte reingrätschen.
Ja, ich wollte auch eigentlich gerade noch mal eine abschließende Frage stellen, aber von mir aus.
Wollte ich nämlich auch eine Frage, möchte ich nämlich gerne stellen. Wir reden ja die ganze Zeit über Wrestler in Filmen. Bei welchen Wrestlern aus dem aktuellen Roster könntet ihr euch vorstellen, dass die in Hollywood Erfolg hätten? Okay, ich sehe gerade die Strohballen vorbeifliegen.
Also das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Das ist also
schwierig, ja.
Weil du hast natürlich schon so Leute wie The Miz hat ja jetzt schon seine Rollen gehabt. Also zum Beispiel, den würde ich als jemanden sehen, der da auch problemlos ein Format tragen kann. Ich meine, das macht er ja mittlerweile auch ja mit seiner Frau Maryse zusammen, dass die auch so eine Reality-TV-Geschichte haben. Genauso wie auch John Cena mit Total Bellas und so.
Okay, dann andersrum, welche Wrestler, die noch keinen Film gemacht haben, könnten
ja, eben Erfolg haben. Das ist ja gerade das Schwierige an der Frage, lieber David.
Ja. Boah, wären es noch so späte 80er, frühe 90er, würde ich sagen, Charlotte als weiblicher Actionstar. Die Filme wären wahrscheinlich scheiße gewesen, aber trotzdem unterhaltsam. Sonst, boah, ich könnte mir Samoa Joe auch so gut als Bösewicht vorstellen, also auch als so ein Handlanger von irgendeinem Fiesling.
Ja, so irgendwie der Bodyguard vom Fiesling, der am Ende den Final Fight macht.
Ja, so ein bisschen, ja. Und, ach Gott, wen haben wir denn noch alles? Das Roster ist so überladen, dass man erstmal irgendwie alles sortieren muss.
Ich denke zum Beispiel, dass ein Seth Rollins Chancen hätte. Dem würde ich zutrauen.
Ich weiß nicht.
Wäre auch nicht meine erste Wahl.
Gerade so mit seiner doch sehr recht quakenden Stimme so. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Ich könnte mir ihn aber auch als Bösewicht vorstellen. Aber auch nicht als Nummer 1 Bösewicht.
Ich sag mal so, wenn wir einen Blaxploitation-Film drehen würden, würde ich gerne Keith Lee darin sehen.
Oh aber ja. Boah, ist das gut. Die Idee ist geil.
Oder alternativ Keith Lee natürlich als Luke Cage. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ansonsten, ich tue mich da wirklich schwer mit. Also da gibt es derzeit vielleicht einen Kevin Owens in irgendeiner Art und Weise. Ja, auch als arroganter Bösewicht auf irgendeine gewisse Art. Fände ich mal interessant, aber ich weiß nicht, ob der das unbedingt will. So, aber wen stellst du dir denn vor, David? Ich drehe mal den Spieß hier um.
Ja, ich bin halt wirklich der Meinung, dass ein Seth Rollins, ich glaube halt, dass der genug mitbringen würde oder jetzt schon mitbringt an Promos, wo ich denke, okay, der ist variabler. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Braun Strowman zum Beispiel könnte ich mir niemals vorstellen. Als Beispiel.
Ja, so als Monster in einem Actionfilm.
Ja, als Monster, aber ich meine halt wirklich, dass jemand schauspielert und sich dann auch in Hollywood mal ein paar Rollen sammelt. Ja,
also man nicht muss so wie Brock Lesnar, der den Riesengorilla in Rampage gespielt hat.
Nein, nicht wie Brock Lesnar, weil wir müssen mal realistisch sein. Ich denke mal, früher oder später werden halt andere Wrestler jetzt demnächst mal Filme machen. Die Frage ist halt nur, wer?
Was ist denn mit einem Roman Reigns? Könnte der nicht vielleicht die Rolle von Lorenzo Lamas in Renegade wieder aufnehmen?
Ich glaube, ein Roman Reigns, der könnte sogar wirklich funktionieren. So traurig es ist.
Roman Reigns. Er war ein Wrestler. Ein verdammt guter. Ich habe mir übrigens letztens zwei Lorenzo Lamas-Filme gekauft.
Oh ja, oh Gott.
Weil wir einen Trash-Abend gemacht haben. Die waren richtig scheiße.
Ja. Ja, gut. Das gehört ja dann auch dazu. Meine abschließende Frage: Wenn ihr jetzt einen Film mit einem Wrestler empfehlen müsstet, welcher wäre das, Chris?
Kann David eher zuerst beantworten?
David.
Sie leben. ganz, ganz, ganz klar, sie leben mit Roddy Piper. Empfehlung, ohne irgendwie Sorge zu haben, dass es einem nicht gefällt.
So, Chris.
Ja, ich hätte jetzt auch sie leben gesagt, aber ich wollte es nicht, weil das halt so eh schon der bekannteste ist. Deshalb habe ich noch überlegt. Ja, eigentlich muss man den schon nehmen. So viel Geiles war da nicht. So, sonst halt Predator. Wer Predator nicht gesehen hat, den kann ich sowieso nicht ernst nehmen.
Ventura.
Ja, den kann ich nicht ernst nehmen. Also Predator muss man gesehen haben. Aber nee, in der Hauptrolle, ja, sie leben. Muss sein. John Carpenter, bester Regisseur und so.
Wahrscheinlich schon.
Wenn Sie danach den besten John Carpenter-Film sehen wollen, direkt das Ding aus einer anderen Welt.
Ich wäre ja für The Fog, Nebel des Grauens. Den mag ich auch sehr gern. Ja.
Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
Letztes Jahr.
Echt?
Ich vor zwei Wochen.
Echt? Und ihr fandet den noch unterhaltsam? Also, der hat ja, schon klar. Seine Längen, ey.
Ja, aber
der geht nicht oh so Gott, runter
du wie zur so aktuellen wie so Generation immer Action, alles muss so. Schnell sein. Nein, nein. Ein Film kann auch langsam sein.
Natürlich kann der langsam sein, aber wenn so rein gar nichts passiert oder also ich weiß nicht, ich mag The Fog auch, aber also puh, da könnte man auch mal 20 Minuten rausnehmen und der funktioniert immer noch.
Ja, aber ich mag den halt und da hängen auch so ein paar schöne Kindheitserinnerungen dran oder Jugenderinnerungen,
damals, wo ich mich damals im Nebel da verlaufen hattest und die Geisterpiraten gesehen hast.
Das ist True Story. Ich habe mir am Abend oh habe ich mir The Fog, Nebel des Grauens angeschaut und musste am nächsten Morgen da war ich irgendwie 13 oder 14, musste zum Konfirmandenunterricht und musste mit dem Fahrrad durch den Nebel fahren.
Immer zum Leuchtturm, oder? Immer zum Leuchtturm.
Ja, zur Kirche musste ich ja. Ich musste ja zur Kirche, das passte halt auch noch so schön. Ja, geil. So, da habe ich mal Blut und Wasser geschwitzt bei diesen 10 Minuten, die ich da mit dem Rad durch die Gegend gefahren bin. Ja, aber ich glaube auch, ansonsten, sie leben, muss man gesehen haben, genauso wie auch The Wrestler. Persönlich sage ich ganz ehrlich, weil ich ein riesengroßer Fan der Rocky-Filme bin, Rocky 3 finde ich immer noch geil. Und die habe ich mir auch vor ein paar Wochen noch angeschaut, abends. Genauso Rocky 4, auch wenn da kein Wrestler mitspielt. Aber
ganz ehrlich, wenn du ein Kind hast, kann man auch sagen, der Ritter aus dem All. Weil ich glaube, Kindern gefällt das auch heute noch.
Ja. Ja. Das ist durchaus möglich, auch generell. Ich meine, die ganz viele Filme mit The Rock sind da auch kindertauglich und solche Sachen, das geht schon.
Und Spiel ohne Regeln, ich finde den gut. Ja, ich oute mich. Ich bin kein riesen Adam Sandler Fan, aber den fand ich gut.
Den haben wir noch gar nicht angesprochen. Oder?
Nee. Das, ja.
Den fand ich wirklich gut. Das ist doch der Football-Film im Knast, ne?
Genau, wo halt Wrestler ohne Ende dabei sind, Goldberg mit dem Riesenhammer, Great Khali mit Untertiteln.
Einer der wenigen Adam Sandler-Filme, die nicht total kacke sind.
Ja. Den fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja. Also, das ist auch so ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn wir jetzt gerade schon wieder abschweifen, aber das ist ja Thema des heutigen Podcasts so ein bisschen. Das ist aber auch so ein Film, wenn der irgendwie, der läuft ja nochmal so im Nachmittagsprogramm auf Pro7 oder sonst irgendwas am laufenden Band. Wenn der läuft, da bleibe ich dann auch gerne mal eine halbe Stunde dran hängen und gucke den weiter.
Ja.
So. Ja. Weil der halt einfache, easy Unterhaltung ist, so zwischendurch. So, jetzt aber wirklich der Deckel drauf, weil wir haben natürlich auch noch ein paar Fragen wieder eingesendet bekommen. Fragen, wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de. Ansonsten, unsere sozialen Kanäle sind überall erreichbar, also quasi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Und uns hat eine Frage erreicht heute noch von Skywalker0679 bei Twitter. Also anscheinend war der Name Skywalker offensichtlich schon vergeben. Und der fragt eine Geschichte, die David beantworten kann. Wer ist der Sprecher im Podcast-Intro und wie seid ihr an ihn gekommen? David, du bist nämlich schuld.
Leicht gesagt, ich komme aus Wuppertal und bin Fan vom hiesigen Fußballverein. Und er ist auch Fan vom hiesigen Fußballverein. Sein Name ist Jens Thelen und über einen gemeinsamen Freund haben wir uns halt kennengelernt. Und auf der Party war es ganz lustig. Man kam ins Gespräch, man fragt halt, was machst du denn? Und er guckt mich an und anstatt halt zu sagen, was er macht, hat er einfach dann gesagt, ja, und das Tor des Monats und Nummer 3. Und ich so, oh fuck, das ist ja der Typ von der Sportschau. Und er ist halt der Sprecher, er macht das und er war halt so nett und hat halt, als ich ihn fragte, ob er nicht das uns einsprechen will, hat er direkt gesagt, ja klar. Und in diesem Sinne, Gruß an Jens, vielen Dank nochmal dafür. Und ist halt eine sehr bekannte Stimme. Wir können halt sagen, bei Headlock ist halt derselbe Mann, der bei der Sportschau ist.
Genau. Im Vergleich davor war ich das klang nicht so geil. Der Ronaldinho 49 fragte via Twitter, weil wir heute schon über Batista geredet haben, soll WWE Batista zurückholen und wenn ja, wo soll er hin? Zu Raw oder zu SmackDown? Lieber Chris, möchtest du Batista wieder zurück bei WWE sehen?
Jetzt nicht für 4 Jahre am Stück oder so, aber einen coolen Batista-Run könnte ich mir auf jeden Fall noch vorstellen. Batista als Heel hat richtig geil funktioniert und mit dem richtigen Gegner kann auch ein bisschen was rausspringen, aber Raw und SmackDown sind halt auch irgendwie so gefühlt so überladen und so. Ich weiß nicht, ob das hinhauen würde. Ich würde Batista gerne nochmal sehen, aber dann nicht nur, um mal eben sich kurz für Reigns hinzulegen oder damit er dann viel zu lange da ist und keine Ideen für ihn da sind. Es muss eine geile, knallende Story sein, die über eine Zeit geht und dann ist Batista wahrscheinlich wieder weg in Hollywood, um ein paar Filme zu drehen, was er auch, glaube ich, jetzt eher als seinen Hauptberuf sieht.
Das ist, glaube ich, auch ein Hauptgrund, weshalb das wahrscheinlich nicht passieren wird.
Oder? Moment, Batista will ja immer, die WWE will ja angeblich nicht.
Ja, schauen wir mal, ne? Ich bin der Meinung, dass WWE Batista nicht unbedingt braucht momentan, weil man hat eigentlich genug Leute, die man schon nicht vernünftig einsetzt, da brauchen wir nicht noch Batista dazwischen. Seinen letzten Run fand ich halt eine ziemliche Katastrophe, ganz ehrlich. Hat zwar Daniel Bryan am Ende vom Tag irgendwo geholfen und so ein bisschen auch The Shield, aber das war ja auch alles eher so ein bisschen mit dem Hammer durch den Hinterkopf ins Auge, bevor es dann wirklich funktioniert hat.
Aber lag es an Batista?
Momentan traue ich WWE einfach nicht zu, dass man irgendwas aus ihm machen würde.
Das stimmt schon, aber jetzt stell dir mal vor, sie entlassen die Luftpumpe mit dem Stirnband und Batista fädet gegen Roman Reigns und sie ziehen das mal vernünftig auf. Das würde ich mir angucken.
Ja, also ich meine, dass der ein Draw ist, ist ganz klar. Man muss aber auch natürlich dran denken, dass ein Batista auch nicht jünger wird. Ne? Der ist auch inzwischen 49. Ja, ich weiß nicht, David, wie ist deine Meinung zu Batista?
Ich fände einen One nochmal cool, der kurz knackig und zwar als Heel, so wie er also vor dem letzten One war. Da war, hatte er die Fehde gegen John Cena, glaube ich, wo er auch im Ring stand und bei den Promos halt nur der Spot auf ihn drauf war, er in Jeans da stand und Co. Da hat er mir super gefallen. Das war das erste Mal, dass Batista mich wirklich überzeugt hat und dann hörte er halt auf. War ein bisschen schade. Wenn man es richtig macht als Heel, kann das halt gut funktionieren und mal ganz ehrlich, ist halt mittlerweile schon vom Namen her groß genug, dass du dadurch halt auch andere Medien anziehen kannst und warum nicht? Also es darf halt nur nicht sein wie beim letzten Mal, das war zu lang, es war halt auch zu sehr dieses, ja, ihr müsst ihn jetzt wieder lieb haben und er ist ja zurück, also feiert ihn. Ich will halt einen Heel Batista haben und zwar richtigen Badass.
Ganz kurz noch, wo wir bei Batista sind, zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ganz vergessen, dass er auch im neuen Blade Runner mitgespielt hat.
Das liegt daran, weil ich den Film nicht gesehen habe.
Okay. Nee, die Eröffnungsszene, da spielt er mit. Und ich fand, das war atmosphärisch die beste Szene in dem Film. Also ich hätte gerne mehr noch davon gesehen, als einige andere Sachen, die später aufkamen. Da war Batista wirklich sehr, sehr gut und hat das sehr, sehr gut gespielt.
Okay. Aber wir würden Batista zu Raw stecken, oder? Ich glaube nicht, dass er bei SmackDown auftauchen würde.
Das Schlimme ist, ich glaube, egal mit welchem Roster er gerade wäre, er würde halt einfach nicht gut eingesetzt werden, wenn man die bockigen Sachen gerade sieht.
Ja, was David sagt.
Okay. Ronaldinho 49 fragt noch, das ist eine relativ alte Frage, weil die so global ist, dass ich mal die gar nicht so in einem Rutsch beantworten kann. Was war früher besser, SmackDown oder Raw und wer hatte die besseren Superstars? Beide Shows gibt es inzwischen schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also seit mehreren Jahrzehnten ja schon. Ich glaube, so global kann man das gar nicht sagen. Vielleicht sagen wir lieber, welche Brand gefällt euch über die Jahre besser? Also seid ihr Fan von einer bestimmten Brand oder sagt ihr einfach, WWE ist WWE und ich mag einfach, was da gezeigt wird? Chris?
Eigentlich bin ich eher Fan der WWE und nicht von einem Brand. Es interessieren mich ja beide. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich fast sagen, SmackDown. Klar fehlen einem dann die Jahre Stone Cold und sowas, aber ich fand da, SmackDown war lange Zeit auch einfach die Wrestling-Show. Da waren coole Matches. Da sind Leute zu Stars geworden. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie SmackDown es schaffte. Also es ist jetzt schon das 5. Mal oder so, nachdem der Brand wirklich am Boden war und alles unfassbar langweilig war oder einfach zu wenig gute Superstars da waren, dass sie es geschafft haben, sich immer wieder so zu rehabilitieren und eine eigene Identität aufzubauen. Und ob es jetzt die SmackDown 6 waren oder auch King Booker, natürlich, muss man auch nennen, oder ein JBL und dann später dann auch, als der Brand neu gegründet wurde oder eigenständig wieder wurde mit AJ Styles erstmal. Ja, keine Ahnung, würde ich SmackDown nehmen, aber ja, WWE-Fan.
Ja, David.
Ich war eher immer auf den Seiten von War, weil es einfach daran lag, dass bei War waren halt früher immer die Storylines und die großen Namen und ich war halt immer ein Fan, der halt Storys mochte und Wrestling meistens in Pay-Per-Views eher sehen wollte und es war halt so, wie Chris sagt, bei War waren für mich die größeren Namen und bei SmackDown war für mich halt das bessere Wrestling.
Ja. Ich bin da eher neutral. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir schwankt das auch so ein bisschen. Also ich finde, mal finde ich Raw irgendwie besser. Das hängt einfach davon ab, was für ein Programm geboten wird. Grundsätzlich bin ich eher so ein bisschen bei Chris, dass mir SmackDown über lange Zeit ein bisschen besser gefallen hat, weil da einfach ein anderes Programm geboten worden ist als bei Raw. Zugleich hat eben Raw auch viele große Momente kreiert, gerade im Monday Night War. Da geht halt nichts dran vorbei. Also ich habe da keine Vorliebe in irgendeine Richtung. Lord Helmchen fragt via YouTube, was würdet ihr als Chef mit Sin Cara und R-Truth machen? Also meiner Meinung nach braucht man mit den beiden nicht unbedingt was zu machen, weil du brauchst auch irgendwie Enhancement-Talent. Und das ist, was man mit den beiden hat. Andere Leute sind talentierter, jünger, was auch immer. Insofern finde ich, dass die hin und wieder für kleinere Aufbaufäden genau richtig sind. David, hättest du irgendwelche speziellen Fäden mit Sin Cara und R-Truth?
Nein, das sind halt für mich welche, wie du halt sagst, die kommen ab und zu mal kurz rein, versuchen jemandem zu helfen. Sind auch für mich so Standardkandidaten, die halt bei House-Shows funktionieren, gerade R-Truth halt ein bisschen Stimmung macht.
Genau.
Ja, die sind da, wo sie sind, halt richtig. Und ich glaube, die sind mit ihrem Status auch irgendwo in Anführungszeichen zufrieden oder haben halt die Einschätzung, dass sie halt schon wissen, okay, jetzt mehr reicht's halt nicht.
Chris.
Ja, Enhancement Talent, fertig.
weiter geht's mit unserem Lieblings-Eric Rowan. Und zwar, was stört euch an Eric Rowan? Wir haben in letzter Zeit irgendwie so den Gag gehabt, dass wir uns über einzelne Wrestler so ein bisschen lustig gemacht haben. Also wir hatten Mustafa Ali, hatten Shaggy und ich letztens, einen Eric Rowan auch so ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag Eric Rowan eigentlich ganz gern. Gerade im Tag-Team mit Luke Harper funktioniert er gut. Ich habe nichts gegen den. Der ist halt ein wrestlerisch limitierter Big Man mit einem eigenen Look. Aber wirklich was dagegen stören, habe ich jetzt nicht. Chris, hast du irgendwas, was dich an Eric Rowan stört?
Nein, er hat einen großen, buschigen Bart. Aus welchem Film war das?
Ja? Ich weiß
es nicht. Kein Wrestler mitgespielt. Hot Fuzz. aber okay. Nee, Eric Rowan ist mir ziemlich egal. Ich finde ihn relativ langweilig, aber im Tag-Team funktioniert es schon.
Ja. David?
Was Chris sagt.
dann fragt Lord Helmchen noch, was würdet ihr mit einer Sister Abigail in den Shows anstellen und was bedeutet sie für euch? David, was bedeutet dir Sister Abigail?
Sister Abigail bedeutet mir gar nichts, aber ich hätte sie halt damals gerne in Shows gesehen, dass du halt quasi nicht als Wrestlerin, sondern als Valet oder als Drahtzieherin quasi hinter der Wyatt Family, dass du sie einbindest, eine Frau, die halt noch nicht unbedingt sehen muss, sondern die halt meinetwegen auch immer einen Schleier haben kann oder so. So wie damals ein bisschen wie Paul Bearer bei Undertaker. Ich glaube, das hätte dieses Mystische deutlich verstärken können und da hättest du super Storylines machen können. Und sei es, dass Sister Abigail da irgendwie mal ihre Finger im Spiel hat bei irgendwas oder entführt wird und dadurch das. Das wären halt einfach viel mehr Variationen gewesen dadurch.
Chris, würdest du irgendwas mit Sister Abigail nochmal anstellen? Weil für mich persönlich ist diese ganze Geschichte inzwischen totgelaufen und die darf gerne in dem verbrannten Schuppen der White Family bleiben, meiner Meinung nach.
Nee, ich denke, das könnte man ziemlich ernsthaft eigentlich sogar aufziehen, dass man ein großes Ei in den Shows zeigt und dann sagt, dass das zur Survivor Series schlüpft und da kommt dann Sister Abigail raus.
Nein, du tanzt dann.
Sorry, der Zug ist abgefahren. Das ist, man sollte mit Wyatt, auch wenn dann irgendwie die Zeit angebrochen ist, dass es mit Matt Hardy auseinandergeht, sollte man bloß nicht das alte Bray Wyatt-Gimmick weiterfahren. Da muss dann irgendwie eine Veränderung kommen. Sister Abigail, bitte mit Benzin überschütten, verbrennen, irgendwo vergraben. nicht nochmal in die Shows bringen, bitte.
Sprach der Pazifist.
Genau. Ja. Der Fabian fragt per Mail, wer könnte die WXW Shortcut to the Top Challenge dieses Jahr gewinnen? Also Shortcut to the Top ist ja quasi das Royal Rumble Pendant der WXW, also 30 Leute, alle 2 Minuten, alle 1,5 Minuten kommt einer rein. Wer gewinnt das Ding? Chris?
Ja, oh Gott, wer könnte das gewinnen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Walter ist eigentlich immer ein Kandidat für sowas, aber nochmal Ilja gegen Walter, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, da Andi ja eh schon im Titelmatch steht bei Shortcut to the Top, ist mir das auch relativ Wumpe. Andi soll einfach den Gürtel nach Hause holen.
Das sowieso. Mein heißester Kandidat ist Lucky Kid. Ich finde, das wäre jemand, den man da gut aufbauen könnte. So ein bisschen Shawn Michaels-mäßig. Und Lucky Kid ist ja auch jemand, der zuletzt stark gepusht worden ist. Ich finde, das könnte man da irgendwie machen. Vielleicht auch ein Pete Bouncer. Aber Lucky Kid ist momentan mein Number One Pick für die Antwort dieser Frage.
Ja, Lucky Kid könnte ich zumindest mit leben, auf jeden Fall.
So, dann haben wir noch von Marco ein lustigen Kiss, Mary, Kill Block bekommen. Also ihr wisst, wie das Spiel geht. Kiss, Mary, Kill.
Nee.
Ja, du kriegst gleich 3 Namen von mir und dann musst du entscheiden. Kiss, Mary oder Kill.
Ach so. Ach ja, okay, ich habe dich falsch verstanden, sorry. Du hast so genuschelt.
Mhm. Erster Block. Sasha Banks, Peyton Royce, Mandy Rose. Kiss, Mary, Kill, Chris.
Boah. Kill, Mandy Rose. Boah. Keine Ahnung. Kiss, Sasha Banks, Mary, Peyton Royce. Keine Ahnung.
David, du bist ja eigentlich schon verheiratet, aber
Kill, Peyton Royce, Kiss, Sasha Banks und Mary, Mandy Rose.
Kill, Mandy Rose, Kiss, Peyton Royce und Mary, Sasha Banks. Und dann noch dasselbe Spiel mit Trish Stratus, Michelle McCool und AJ Lee. Michelle McCool hätte ich Angst vor, weil die ja mit dem Undertaker zusammen ist. So. Ja, David, komm hier, hau rein. Ich weiß genau, wen du marryen würdest.
Ja, also, ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder?
Wer war das jetzt alles nochmal?
Trish Stratus, Michelle McCool und AJ Lee.
Ja, Michelle McCool auf jeden Fall Kill. Trish Kiss und Mary auf jeden Fall AJ Lee. Ich glaube, das würden wahrscheinlich 80% der Fans sagen.
Der Chris würde das nicht sagen.
Okay, nee, das sind
der Chris ist auch nicht normal.
Nee, also Kill, das Gerippe vom Undertaker. Dann Kiss AJ Lee, aber auch nur, weil es dann sein muss wegen diesem Spiel hier. Und Mary natürlich Trish Stratus. Also bitte.
Ich muss leider sagen, dass ich wahrscheinlich auch bei David eher wäre.
Was? AJ Lee sieht halt aus, als wäre sie 12.
Nein.
So. Wir sind durch mit der heutigen Ausgabe. Nächste Woche geht's dann weiter mit fallen gelassenen Storylines und Gimmicks. Dann ist auch der gute David wieder dabei und der Kai natürlich dann auch. Sprechen wir ein bisschen über Geschichten, die nie passiert sind und Charaktere, die vielleicht nur 1-2 Mal aufgetreten sind, bevor sie dann wieder fallen gelassen worden sind. Ich glaube, das wird auch eine interessante Podcast-Runde hier werden. Da gibt's auch viele Geschichten, die man erzählen kann. Ich hoffe, euch hat die ganze Filmsache heute gefallen. Es war ein bisschen chaotischer und weniger sortiert als sonst. Aber ihr habt gemerkt, wir hatten auch viel Spaß auf jeden Fall dran. Schreibt uns einfach vielleicht, welche Filme gefallen euch besonders gut und welche Wrestler seht ihr besonders gern auf der großen Hollywood-Leinwand. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, schaut auch bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da, das wäre super. Inzwischen sind wir da auch bei über 60 Podcasts, wenn ihr uns da unterstützt, die ihr dann freigeschaltet bekommt. In dem Sinne, hören wir uns nächste Woche wieder oder eben bei einer Folge auf Patreon und Steady. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.